Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast ist eine der schillerndsten Personen des deutschen Showgeschäfts. Ihre Zunge ist so scharf wie ihr Verstand. Herzlich willkommen, Desiree, Gerda, Saskia, Pamela, Amneris, Aida, Nick. Stimmt es eigentlich, dass du 6 Vornamen hast?
Ja, natürlich. Das wäre ja ein bisschen blöd, sich zu nennen Desiree, Gerda, Amneris, Saskia, Pamela, Aida, Nick, wenn es nicht stimmt, und lässt ja auch Rückschlüsse auf meine Familie zu.
Genau, und das nämlich wäre meine nächste Frage. Gerda, Saskia, Pamela, wer, Omas? Weil deine Mutter heißt ja noch anders mit Vornamen. Die heißt ja Ulla.
Also Ursula Siegelinde. Und es war so, dass es eigentlich daraus schon hervorgeht, aus was für einer künstlerischen Familie ich komme. Denn die Amneris und die Aida geht auf meine Großmutter zurück. Die Sängerin war im Chor in Weimar. Und Aida war ihre Lieblingsoper. Sie war eine Altistin und die Amneris ist eine ganz große Altistenrolle in der Oper Aida. Saskia ist die Frau von Rembrandt gewesen, Gerda meine Patentante und was haben wir
Pamela
noch vergessen?
Noch.
Pamela hat irgendwie gefallen, ich glaube meiner Tante, und weil die sich so gezankt haben, hat meine Mutter sich rausgenommen und hat gesagt, das Kind heißt Desiree, den Rest könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich schlage vor, jeder gibt einen Namen. Und ich habe heute, auch wenn ich bei der Einreise bin, immer Probleme, weil die Zeilen im Passport sind viel zu kurz, ne? Also das reißt dann immer ab und auch hier mit KI. Also da steht dann Pams oder so oder AI, weil das reicht nicht, weißt du? Und so ein Computer hört dann auf zu schreiben. Schluss. Die denken ja nicht. Ist ja ein Algorithmus. Die Leute denken immer Logik. Ja, nein, denkt eben nicht. Es hört dann auf und dann wird es dann abgeschrieben und plötzlich heiße ich Pams oder so. Du, ich wink nur noch ab. Ich habe mich dran gewöhnt, aber ich selber habe mir die Namen ja nicht gegeben.
Du stehst zurzeit fast täglich bei uns auf der Bühne, aber ich weiß auch, dass du nebenbei drehst und, wenn ich das richtig gehört habe, einen Reiseführer schreibst.
Das ist richtig.
So, also das sind jetzt 2. Gibt es noch ein Projekt? Also es würde mich jetzt nicht wundern, ob du noch ein 3. Projekt da gerade irgendwo nebenbei an der Hand hast.
Nee, aber viele Castings.
Oh, wow.
Also ich muss dann auch montags immer mal zum Casting. Wird ja heute auch online gemacht. Also eigentlich habe ich nie frei, ne? Und ich freue mich aber über jedes einzelne Projekt. Also es ist mir gar keine Last. Zum Beispiel erhole ich mich beim Schreiben, wenn ich dann den Berlin-Reiseführer schreibe für Polyglot, Meet Me in Berlin, ist das eigentlich wie wenn andere sagen, ja, ich bin im Garten und grabe da, sagen ja auch viele, dass sie da zu einer Entspannung, zu einem Ausgleich finden. Für mich ist eigentlich der Ausgleich das Bücherschreiben und jetzt auch der Reiseführer über Berlin, der im Herbst erscheint, da kann ich mir alles schön durch den Kopf gehen lassen, reflektieren, die Stadt beleuchten, mache Interviews mit Leuten. Also ich will mich darüber nicht beschweren.
Ja, also du bist sowas von wahnsinnig toll im Geschäft. Also und dazu bist du natürlich auch noch fleißig, weil das ist ja jetzt nicht so, dass du das alles so geschenkt kriegst, sondern du bist
bei
ja...
Bei mir gab es nie was geschenkt. Und ja. Das Schöne daran ist, man kann es mir deshalb auch nicht wegnehmen, weil es mir nicht zuteil geworden ist durch irgendwelche familiären Beziehungen, Umstände, Machenschaften, Ehen oder was weiß ich. Ich bin das, ich kann das. Und das ist ein mühevoller Weg. Ich hätte es auch gerne bequemer gehabt, wer nicht, aber ich erkenne jetzt aufs Ganze gesehen auch die größeren Zusammenhänge. Und die verschließen sich einem oftmals, wenn man nicht versteht oder fragt, wieso, weshalb und warum ist es so, warum ist es nicht so. Es hängt aber letztlich alles miteinander zusammen, weil sich aus dem einen Job oftmals der andere ergibt oder es ist eine Querverbindung. Dann kommt man auf mich, weil man mich in irgendeiner Show gesehen hat oder der Reiseführer sagt dann, ach Mensch, die spielt Theater, die gucken wir uns jetzt mal auf der Bühne an. Dann wird man für Fernsehrollen vorgeschlagen, weil sie einen in einer Talkshow zum Buch gesehen haben. Es ist eigentlich alles miteinander vernetzt und das kann man am Start ja gar nicht haben. Ne?
Nee, das stimmt. Das muss man sich tatsächlich erarbeiten. Hm. Und dafür braucht man auch sehr viel Fleiß und Disziplin. Ich will mal sagen, das sind auf jeden Fall zwei Begriffe, die ich sofort, die du für mich auch ausstrahlst, wenn du ja, in einen Raum kommst.
Aber ich glaube, das kann jeglicher Art des Schauspielers gar nicht in dem Beruf durchstehen, wenn nicht Disziplin oder Ausdauer eine Rolle spielen. Es gibt aber Karrieren, da wundere ich mich immer wieder, wenn ich davon höre, die fallen den Leuten einfach so in den Schoß. Da habe ich aber gelernt, mich zu fragen, ja, aber wie lange? Ne? Weil selbst wenn es 10 Jahre sind, ist ja eine schöne Sache, wenn ich 10 Jahre eine Serienrolle habe oder so oder was auch immer oder ein Festengagement. Na und dann kommt ein neuer Intendant. Bei staatlichen Bühnen ist es so, plötzlich ist es aus und man muss ein Leben schon oder eine Karriere über die Gesamtheit der Jahrzehnte betrachten. Und das ist dann halt der Unterschied. Vielleicht hat man ja mal 5 Jahre ein Hoch oder eine super Zeitspanne, aber so ein Leben ist lang, ne?
Ja, und dann finde ich, trennt sich auch immer die Spreu vom Weizen. Also ich finde auch immer, wenn man mal schaut, wie lange jemand in diesem Geschäft ist, und das wissen ja vor allem Menschen, die im Geschäft sind, was das bedeutet.
Ja.
Also was das alles für nicht nur Kraft, auch die tiefen Phasen. Es ist ja immer nicht nur eitel Sonnenschein, auch wenn man das nach außen verkauft, das ist unser Job. Hm. Aber da steckt wahnsinnig viel harte Arbeit hinter, wahnsinnig viel Grips. Und Verstand und auch Einfühlungsvermögen und Empathie bis zum gewissen Grad, um überhaupt etwas über Jahrzehnte hinweg zu erreichen, wie du ganz richtig erkannt hast und auch erzählst. 10 Jahre ist auch schon eine Leistung.
Aber für einen ganzen Beruf ist es nicht.
Aber 40, 50 Jahre, ja. Da kommen wir dann an diese Zeiten ran, wo ich halt da sitze und sage, also da... Da kann ich immer nur sagen.
Ich glaube, es geht nur, wenn man sich auch immer weiterentwickelt. Also nicht mit den Tools oder mit den Bausteinen hantiert, die früher zu einer gewissen Zeit mal vielleicht funktioniert haben. Und natürlich auch, wenn man, ich sag's mal so, und es hat einen Grund. Also wer so lange im Geschäft überhaupt erfolgreich bestehen kann, tut das nicht ohne Grund. Und es kann nicht sein, selbst wenn jemand durch glückliche Vernetzung oder Umstände oder was auch immer in eine Position gelangt ist, die ihm vielleicht zugefallen ist, auf lange Sicht wird das nicht Bestand haben, wenn es dafür nicht einen guten Grund gibt. Man kann ja mal Glück haben, aber das Glück kannst du ja nicht bezwingen und immer wieder herbeiführen. Also muss irgendwann noch mal was anderes hinzukommen. Und ich glaube, wenn ich auf einer Bühne bin und da auch Leute, die mich vielleicht noch nicht auf einer Bühne gesehen haben oder vom Reality kennen oder von meinen Shows oder meine Bücher gerne lesen. Ich glaube, wenn sie mich auf der Bühne sehen, dann verstehen sie den Grund. Es hat einen Grund, wenn man nicht, die ist da nicht grundlos. Also Sophie, ich glaube, darauf kann man sich einigen als kleinster gemeinsamer Nenner.
Da stimme ich dir sowas von zu. Gibt es eigentlich für dich auch manchmal Tage, wo du im Bett liegst und denkst, boah, Alter, heute ist so ein Tag, am liebsten Decke über den Kopf. Macht man ja nicht, aber hast du solche Tage auch oder?
Ja, aber ich habe auch gelernt, mir Zeiten einzuräumen, da ich ja nebenher noch Alleinerziehende gewesen bin und auch immer noch bin. Mutter bleibt man ja immer. Dass ich mir dann halt so eine Stunde immer suche, die mir Gold wert ist. Dann sage ich halt, ach, eigentlich muss ich um 7 aufstehen. Gut, ich stehe um 6 auf. Und da kommt dann wirklich nichts dazwischen. Und da mache ich, was ich will. Oder dass man eben abends sagt, nein, ich gehe nicht mehr mit essen. Macht man ja auch oft im Ensemble. Ich gehe nach Hause und von 10 bis 12 gehört das mir. Und ich suche mir so Inseln, ne, wo ich dann sage, das ist jetzt meine Zeit. Und vor allem, man muss ja auch in diesen Berufen Bücher schreiben, Talkshow, Theater, Show. Man hat ja kein Wochenende. Wenn die Leute immer sagen, schönes Wochenende. Ich zucke innerlich mit den Achseln immer. Ich meine, das vergessen die Menschen immer. Es betrifft nämlich auch viele bürgerliche Berufe. Ob das Arzt ist, Feuerwehr, Polizei, studiert, nicht studiert, Hospitality, Hotel. Und so oft wird gesagt, schönes Wochenende. Ja, da können doch von dir im Nu hunderte von Menschen stehen, die gar kein Wochenende kennen.
Absolut.
Wird immer vergessen.
Ja.
Weihnachten, Silvester.
Geburtstage.
Ja.
Alles.
Ja.
Ja, das
opfert
ist,
man alles, ne? Ja. Aber nicht nur will ich jetzt hier nicht opfergangmäßig reden, das trifft ja auf ganze Berufsgruppen zu, Orchestermusiker, Feiertage, Hochkonjunktur.
Ja, ja, eben. Das trifft ganz, ganz viele Menschen und das zeigt ja auch manchmal dieses etwas Unbedachte. Derjenige möchte einem ja was Schönes wünschen, also ist ja, also das, aber es ist halt nur eine Floskel, weil derjenige nicht darüber nachgedacht hat, wer ist mir da gegenüber.
Ja.
Ne, sondern es ist halt so, ja, schönes Wochenende und man sitzt da und denkt
so. Krankenschwestern, Hebammen.
Ja. Ja, absolut. Da bin ich total bei dir. Du bist immer noch unbeschreiblich gelenkig.
Naja, also Spagat habe ich mir jetzt vorgenommen für ein Projekt. Will ich mich wieder ranarbeiten. Also
dehnst du dich? Du musst dich trotzdem noch ein bisschen regelmäßig dehnen.
Ich bin faul geworden. Weil ich
bequem,
kann auch
doch bequem.
Alles gleichzeitig machen. Jetzt muss ich immer Rollen lernen für die Drehtage, ne? Also ich kann nicht im Spagat sitzen und die Rolle lernen. Ich kann nur eins, ne? Und so gibt's auch immer so Sachen, wo ich denke, jetzt steht das wieder hinten an, ne? Ich ziehe den Hut vor Musical-Leuten. Die müssen ja alles gleichzeitig machen.
Singen, klatschen und tanzen.
Ich frage mich, wie. Genau. Und beim Singen noch hopsen und tanzen ist auch ein Wahnsinn. Ne? Ich werde dran arbeiten. Ich muss mir selber in den Arsch treten, sagen wir es mal so.
Mhm. Aber okay, das heißt, natürlich eine Grundgelenkigkeit ist durch deine Ballettkarriere da. Du hast das ja dir auch erarbeitet und sicherlich auch von Natur aus.
Ja, aber das war vor 50 Jahren.
Genau, das ist ja schon etwas her. Und zwar mit 20 Jahren warst du, wenn ich das richtig recherchiert habe, 4 Jahre lang an der Deutschen Oper,
ja,
hast
genau.
da getanzt. Dann nochmal 2 Jahre an der Bayerischen Staatsoper.
Ja.
Und dann 2 Jahre im Paris Varieté da am Lido.
Ja, das gibt's ja nicht mehr.
Genau.
Hm.
Wann genau warst du aussortiert worden, weil du zu groß warst? Also du hast sozusagen mit der Ballettkarriere dann aufgehört, hatte ich gelesen, weil man gesagt hat, du bist zu groß. Aber
ja,
was?
Ich hab,
wann
nee, ich war ja mit 17 schon an der Oper.
Ah, okay.
Ja, und dann bin ich halt immer weiter gewachsen. Und das ist für klassisches Ballett ein Unding. Ne? Und auch wenn die Leute immer sagen, ja, aber es gibt ja große Tänzerinnen. Ja, die Großen sind 1,65.
Na, und vor allem reden wir von den 80er Jahren.
Ja, und oftmals sind Tänzer komischerweise durch ihre Physis oftmals kleine Männer, kompakt, also vielleicht auch zierlich oder zart. Und heute fällt es nicht mehr so auf, weil wir aus dem ganzen Ostblock die wunderbar ausgebildeten Tänzer haben. Bei denen ist das nicht so. Es war früher, muss man ja sagen, im alten Westen so, dass in der Regel die Balletttänzer eher klein waren. Und die waren so groß wie ich. Also hat das alles nicht funktioniert, ne? Und groß heißt im klassischen Ballett 1,70. Da sagte man früher auch in den 80ern, oh, die ist aber groß. Ja, wie groß ist sie denn? 1,70. Ich bin 1,78. Und sehr geeignet für Showdance. Aber das war ja nicht das, was ich wollte. Das ist so, wie wenn man zu einer Sopranistin, die Königin der Nacht singen will, sagt, du kannst in irgendeiner R&B-Band Background singen. Ich wollte das nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also auch wenn man da, ja, aber der wäre doch geil und dann hat die eine richtige Ausbildung. Wow, das sieht man, nehmen wir die mal. Ja, wenn ich es nicht wollte, ich wollte der weiße Schwan sein. Und ich wollte nicht oben ohne oder halb oben ohne. Da gibt es auch große Unterschiede. Also da tanzt gar keine oben ohne. Die Mädchen, die da oben ohne getanzt haben, sind nur geschritten.
Ja, na klar.
Die hatten diese riesigen Federaufbauten, die Wagenräder, und sie sind geschritten. Und die Tänzerinnen hatten so BH-mäßige, Bikini-mäßige oder Bodies an oder ein Cup aus Strass, aber da war nichts zu sehen. Und dass wir da rumgehopst sind und die Brüste haben gewackelt, das ist auch so ein Bild in den Köpfen der Leute. Vielleicht gab es nie. Und dann hatten sie auch noch, wie man sagt, Pastiche drauf. Also hier so eine kleinen glitzernden Dinger, die ja heute im Burlesque üblich sind.
Das heißt, du hattest sozusagen nach deiner Ballettkarriere, also nach den 6 Jahren, bist du dann nochmal zu diesem, also zum Lido und hast sozusagen da weiter getanzt.
Und dann hatte Nachtarbeit, ne?
Genau. Und dann hatte aber deine Mutter in irgendeinem Interview mal gesagt, dass du danach ein Jahr seelenkrank warst.
Ja, weil ich da nicht mehr tanzen wollte. Ja. Also ich konnte, das hat mir ja nicht Spaß gemacht so richtig. Und dann immer die Nachtarbeit und in Paris ohne nennenswertes Geld. Heavy, heavy, heavy.
Und aber du hast es ja versucht, ne? Also du hast ja trotzdem erstmal alles gegeben, ja, weiter zu tanzen.
Ja.
Um dann festzustellen, das ist halt überhaupt nicht das, was du willst.
Ja, und dann da singen wollen auch, ne?
Ja.
Und da hatte ich ja gar nicht die Ausbildung. Also jedenfalls habe ich mich dann davon abgewandt und da ging es mir gar nicht gut.
Wie bist du da wieder rausgekommen aus diesem?
Indem ich Theologie studiert habe.
Ach, das war dann die Zeit, wo du dann...
das war auch der Grund. Weil meine Mutter, im Übrigen eine Schauspielerin, die im Theater am Kurfürstendamm in Boeing, Boeing, Boeing die Rolle der amerikanischen Stewardess aus der Taufe gehoben hat. Ich habe Bilder davon. Ich habe noch das Programmheft und mit Tilla Durieux im Renaissance-Theater, mit Maria Schell im Hebbel-Theater auf der Bühne stand. Und wie gesagt, Uraufführung Boeing, 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 Theater am Kudamm. Interessant.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, und sie hat völlig zu Recht erkannt, dass bei mir ein großes Ungleichgewicht geherrscht hat. Sie hat gesagt, du hast deinen Körper ausgebildet zu einem Hochleistungsinstrument und der Geist null. Und sie hat gesagt, du musst jetzt, um in Balance zu geraten, dieses investieren, was du deinem Körper geschenkt hast, jetzt in geistige Arbeit. Also der Kopf muss im Grunde, wie wenn man auf einer Waage das in Balance bringt. Und ein Studium, such dir ein Studium. Nun hatte ich ja wegen des Ballettes gar kein Abitur. So, was habe ich gemacht? Geguckt, was kann man studieren ohne Abitur? Theologie. Religionslehrerin, weil Glauben ist nicht Wissen. Und du kannst dieses Studium, es wird sich dir niemals erschließen, wenn du nicht glaubst. Weil es ist, wie gesagt, nicht Wissen. Es ist Glauben. Du wirst es nicht verstehen. Das ist so, wie man sagt, spiel dieses Instrument oder werd Musiker, aber du verstehst nicht die Schönheit einer Sonate. Es sagt dir nichts, es lässt dich kalt. Es greift dich überhaupt nicht an. Du wirst dieses Instrument nie spielen lernen. Du musst ja erst die Liebe zur Musik entdecken oder zu diesem Instrument, um überhaupt zu wissen, wo will ich denn hin mit diesem Gekratze auf der Geige? Und wenn du nur kratzt und dann dir sagt die Musik nichts, wie sollst du das lernen? Und deshalb kann man Theologie nur es wird sich einem nur erschließen, wenn man glaubt. Und wir sind schon immer in die Kirche gegangen und so, ach, die versponnene Weimaraner Familie, die hatten da immer ihren Bezug zu Gott, auch schon mal durch die Literatur und durch die Oper. Und Glaube ist ja auch etwas, was in Opernlibretti eine große Rolle spielt. Kommt ja immer wieder vor, das Kreuz. Und es geht ja oft, ich meine, Romeo und Julia, kennt jedermann, ne? So. Und deshalb haben wir uns dafür auch interessiert. Und dann hatte meine Mutter mal die Idee und hat gesagt, guck doch mal, was für eine Ausbildung Religionslehrerin braucht. Und ich wollte ja doch nicht als die belehrende Religionslehrerin vor der Schulklasse stehen oder Nonne werden, sondern es war für mich ein Weg, um Theologie, Psychologie und Philosophie studieren zu können. Und ich dachte, ja, wenn ich dann am Ende, wenn sich das, was am Ende nach 3-4 Jahren übrig bleibt, Religionslehrerin nennt, dann werde ich halt Religionslehrerin. Können mich nennen, wie sie wollen, aber ich habe dann 3 Jahre, wo ich das studieren kann. Und das machen ja sehr wenig Leute. Ist ja nicht gerade populär. Und ich habe eine Wohnung gekriegt im Gemeindepfarrhaus und 900 € im Monat, weil ich tagsüber Büroarbeit gemacht habe. Ist doch super für eine, die ansonsten nicht weiß, wohin mit sich. Es war erstmal ein Weg aus dem Dunkel. Und dann, und damit hätte man nicht rechnen können, hat es mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Also ich bin erblüht und ich habe da auch gemerkt, was man alles lernen kann und wie die Dinge zusammenhängen und wie das ja alles auch was Höheres ist. Und es hat ein bisschen auch Parallelen zum Theater, daher auch derselbe Wortstamm, Theater, Theologie, ist ja das Gleiche, Theos, Thea, so. Ja, weil es die Antworten sucht in einer Materie, die über das alltäglich Wahrnehmbare hinausgeht und nach dem sinnlich Wahrnehmbaren in einer anderen Dimension sucht. Ist eine komplexe Sache, nicht weit voneinander entfernt. Umso mehr ich es verstanden habe, habe ich auch festgestellt, dass die Theologie mit dem Theater unheimlich eng verwoben ist. Die erzählen ja auch den Leuten Sachen, die dann glauben sollen. Ja. Ne? Genau. Also, und ist ja auch eine Inszenierung und dieser Prunk Barock, und ich habe darüber auch viel gelernt, wo das herkommt, wie man das zu betrachten hat, und das habe ich sehr genossen. Ich habe da viele Parallelen erkannt.
Ich habe gelesen, dass du als Kind eher schüchtern warst. Ja, ist das richtig?
Es hat ja auch zum Ballett gepasst.
Und wann hat sich das geändert? Durchs Balletttanzen? Also hat sich das dann in der Jugend?
Nein, überhaupt nicht. Also als eine Balletttänzerin ist auch besser, wenn sie schüchtern ist eigentlich, weil man lernt ja hier im Tanz sich auszudrücken, ohne gehört zu werden. Also niemand braucht irgendwelche Kommentare oder Witze oder was auch immer. Es ist eigentlich eine wortlose Kunst. Sie sollen dich verstehen, ohne dich zu hören. Und auch selbst wenn man diese Spitzenschuhe anhat, das ist ja auch verpönt, wenn man die hört. Also es ist ja alles stumm. Eine Körpersprache, eine stumme Körpersprache. So. Von daher, wenn man das 10 Jahre lang jeden Tag eingeimpft bekommt, genauso, sage ich mal, beim Pferd jetzt sitzt gerade, gerader Rücken. Also irgendwann machst du es ja dann auch, wenn du nicht so unbegabt bist, dass es eh alles keinen Zweck hat, ne?
So. Dann wären wir auch nicht so weit gekommen.
Genau.
Die sortieren ja ganz schnell aus beim Ballett.
So. Und dann, ja, nimmt man auch die Attitüde an, ne? Und in einem Chor de Ballet, wenn da jede über ihre Befindlichkeiten reden würde und diese mitteilen würde, gibt es überhaupt gar keine Ballettinszenierung. Es ist da auch nicht gefragt.
Und wann hat sich das geändert bei dir?
Es hat sich geändert durch die Bühne, durch das Theater. Ja, dadurch hat es sich geändert. Erst durch meine Bemühungen, Schauspiel zu studieren, weil da musste ja nun mal reden. So, folglich musste ich mich mit diesem Instrument auseinandersetzen. Ist ja klar. Dann hat es sich nochmal geändert durch meine Shows, weil ich alleine auf einer Bühne war. Und dann hat es sich nochmal geändert, und das halte ich für einen ganz wesentlichen Faktor, durch meine Chansonabende, durch den Gesang. Weil ich da natürlich, wenn du nicht richtig atmen kannst, man kann sich vielleicht noch durchmogeln mit Soaps oder mit Schauspielrollen in Film und Fernsehen. Aber du kannst nicht mit einer gewissen Technik Chansonabende bestreiten. Und das habe ich ja dann gemacht mit meinen Diseusen-Shows. Da musst du ja am Klavier das Atmen lernen, um zu singen. Und so kam eins zum anderen und von allen Seiten habe ich dann dieses Instrument schleifen und feilen können. Hinzu kommt, dass ich einen absolut dramatischen Berliner Essfehler hatte, den zu allem Übel meine Mutter und Familie auch immer so niedlich fanden. Das heißt, es hat auch keiner gesagt, sprich mal ordentlich, sondern die haben alle gesagt, ach Mensch, das ist so süß, wenn die Desi so lispelt, das ist so niedlich. Komm, sag doch noch mal auf, sprich mir mal nach. Und das fanden sie immer so süß, diese Lispelei. Diese Lispelei, die Leute haben gekreischt, wenn ich gelispelt habe. Na, da war ja kein Anlass, das abzustellen. Das kam dann halt durch Schauspiel und war ein harter Kampf. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, dass der Berliner Dialekt, dazu gehört sogar ein Lispler. Das ist ein Teil dieser Sprache auch. Also selbst wenn man jetzt so hier wie Günther Pfitzmann oder Harald Junke oder Edith Hanke oder der Sonnenschein reden würde, ist das jetzt doch immer so verschliffen. Also das ist immer so verschliffen. Das darf gar kein scharfes Ess sein. Aber die Leute wissen ja heute nichts mehr. Das stimmt, ich weiß ganz genau, dass das stimmt so. Aber es ist Teil dieses Dialektes. Und der war ja bis zur Wende verpönt. Darf man nicht vergessen. Entweder als Kulturform in gewissen Theaterstücken, wo es gefragt war. Da gab es so ein Stück mit der Hanke, Frau so und so macht Theater. Lief ewig, weil wie hieß sie denn nur? Frau so oder Mutter Dingsbums macht Theater. Die durfte so sprechen. Und dann, als die Mauer fiel, kamen die Ostschauspieler, die sich für ihren Akzent oder ihren Dialekt nicht geschämt haben, wo der sogar Stilmittel war, gepflegt sogar, auf der Bühne erwünscht. Und dadurch hat das dann wieder eine Akzeptanz bekommen. Aber es war im Westen zu lispeln, um wenn man vorsprechen wollte, die lispelt, da war man ja schon draußen. Es war nicht gefragt.
Und daran hast du aber auch hart gearbeitet.
Ja, ich habe mir alles mühsam die Bausteinchen zusammengesucht und ich warte endlich mal auf so eine Rolle. Aber ich muss sagen, zunehmend, wenn man so beobachtet, ich sehe da auch gar nicht mehr so im Repertoire der Theater, dass das genüsslich in Stücken noch so vorkommt. Vielleicht
so eine Mundart?
Ja, ja, Mundart generell.
Mhm. Ne? Ja, egal in welchem.
Egal genau. In welchem Genre. Mhm. Aber so Mundart ist vielleicht ein bisschen, naja, vielleicht raubt der Sabinerinnen.
Ja. Ja, im Berlinerischen fällt mir das auch nicht an. Bei uns in Hamburg gibt es ja das Ohnsorgtheater. Na,
das
mit Plattdeutsch,
ja
ne?
Also die sind ist ja darauf abonniert.
Ja, ja. Genau. Ne? Das ist nur dafür. Wobei das ja auch sogar eine eigene Sprache ist. Also das ist ja nicht mal die.
Aber eigentlich schade. Es ist dann auch an der Volksbühne unter Kastorf, Poletsch, Henry Hübchen wurde es wieder kultiviert. Auch da konnte ich mich dann regenerieren, weil da wurde man dafür zumindest nicht gehänselt. Mhm. Und inzwischen ist es ja irgendwo auch so ein bisschen Markenzeichen. Aber so viel zum Essfehler. Also, dass ich hier überhaupt zu verstehen bin auf einer Bühne, das hätten mir viele überhaupt nicht zugetraut.
Es gibt von dir ein Foto als Kind neben einem Löwenbaby. Und ich habe mich gefragt, wie kam es bitteschön zu dem Foto?
Leichte Erklärung. Lässt auch Rückschlüsse auf unsere heutige Zeit zu. Ich glaube, ist heute gar nicht mehr erlaubt.
Nee, gar
oder?
Nicht.
Im Berliner Zoologischen Garten konnte man machen für Geld. Wenn ein Wurf da war, es gab Babys, Eisbärbabys, Tigerbabys, Pantherbabys, konnte man sich mit denen fotografieren lassen. Und offenbar sind die so lieb, dass die ja offenbar erst mal gar nicht angreifen wollen. Das hätten sie ja nicht gemacht. Da Kinder hingesetzt mit einem Löwenbaby, mal gucken, ob's das Kind beißt, ist ja nie was passiert. gab ja nie was. Also demnach ist es ja wohl üblich, dass das Tier oder das Löwenbaby erstmal freundlich umgeht. Oder sie haben den Beruhigungsmittel und das Essen gemischt.
Das weiß man natürlich nicht.
Waren die ein bisschen
sediert, ne?
Sediert. Aber das bin nicht nur ich, dass ich glaube, 60er Jahre haben viele machen lassen.
Ja, also in Hamburg war es auch so, in den 90er Jahren konnte man auch noch Elefantenreiten in Hagenbecks Tierpark machen. Das war in den 90ern noch gang und gäbe, Kamelreiten, Elefantenreiten, genau. Das konnte man durch den Tierpark machen.
Ja.
Also das wurde dann auch halt irgendwann Aus Tierschutzgründen wurde das dann irgendwann, ich vermute, aus Tierschutzgründen wurde das abgestellt. Und man muss ja auch sagen, da hatten wir als Theater tatsächlich mal fast ein kleines Problem. Wir hatten mal ein Sommerfest. Ich würde gerne sagen, es war 2003. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da hatten wir ein großes Sommerfest gemacht und dann hatten wir einen lebenden Elefanten hinten auf der Wiese. Weil wir hatten ein Stück, das
hieß... Ein Baby?
Großen. Oh. Einen Erwachsenen. Ja. Mit seinem Pfleger. Und das, ich glaube, von einem Zirkus oder so hatten wir das gebucht. Weil wir hatten so eine Rallye gemacht und es gab ein Stück Elefanten, Aspirin und Elefanten. So hieß das Stück. Mit Vitapol. Und bei diesen... Wir hatten so eine Rallye gemacht und dann gab es überall Stationen, wo die Leute was erraten mussten. So. Und das war ein Teil sozusagen dieser Rallye, dieser lebende Elefant hinten bei uns im Garten. Also, aber auch das...
Dürftet ihr dann auch nicht mehr?
Nein, nein. Also,
war das dann verboten vom
Tierschutzverein? Nee, also wir haben es noch machen dürfen. Also oder? Bei uns durften wir es machen. Also ja. Das war erlaubt.
Ja.
Aber jetzt heutzutage, das wäre überhaupt nicht mehr denkbar. Mhm. Also so viel... Also, es gibt halt von uns einen...
Trends oder Phasen. Ich sehe das heute auch nicht mehr mit diesen Tiger-Baby-Fotos. Aber niedlich, vor allem, weil in meinem Blick zu entnehmen ist, dass mir die Sache nicht geheuer ist. Da ist so ein skeptisches Schmunzeln. Ja, ja, und auch der Körper ist so. Also,
halt mal kurz daneben gesetzt worden.
Ja, wahrscheinlich hat man mich überredet.
Aber es ist trotzdem ganz niedlich.
Ja.
Was empfindest du eigentlich, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst? Wirklich so Kindheit bis 12 Jahre. Was gibt es da, was kommt da bei dir für Gefühle hoch?
Lustig, weil ich ja aus der Leibnizstraße bin und in einem Weiberhaushalt aufgewachsen bin mit Tante, Oma, Mutter, dann kam noch die Uroma, weil ja, wissen heute auch viele nicht mehr, ab Rente konnten ja die Ostler in den Westen. Das ist ja auch ein dolles System gewesen vom Sozialismus. Die waren froh um jeden, der rübermacht, ab 65. Und da kam dann mit 65 meine Uroma zu uns in die Leibnizstraße. Da haben wir zu fünft gewohnt. Und die haben ja thüringisch gesprochen. Meine Mutter nun nicht durch den Beruf, aber meine Oma schon, die Uroma erst recht. Die Tante hat sehr schlecht gesprochen. Die hatte irgendwie eine schlechte Sprache. Und das war immer lustig. Also es wurde sehr viel gelacht, aber sie hatten wenig Geld, weil meine Mutter überleben musste im Schauspielerberuf. Man darf nicht vergessen, was heute auch den jungen Leuten nicht bewusst ist, es gab ja damals überhaupt keine Off-Szene. Es gab keine Off-Szene. Dann Berlin, man war eingesperrt. Und wenn du nicht hier und da und dort, vielleicht gab es 5, 6 Theater, untergekommen bist, hattest du kein Engagement. Es war völlig anders. Und dieses Verrückte oder, ja, dann inszenieren wir selber. Nehmen wir uns einen Keller. Off-Szene, die ja auch oft bezuschusst werden. Oder wir machen beim Kulturamt so ein Projektsponsoring oder Mittel und Wege, wo man über diese Bezuschussungen Theaterprojekte machen kann. Gab es alles nicht. Es war gar nicht im Bewusstsein, was heute alles möglich ist. Da muss man ja mal sagen, ich staune ja, wo überall Theater gemacht wird, ne? Kannte man nicht. Von daher hatte sie oftmals kein Engagement. Und meine Großmutter hat Tag und Nacht gearbeitet. Die war nämlich Krankenschwester. und war tagsüber im Krankenhaus und hatte nachts Privatpflegestellen für Leute, die zu Hause, es gibt ja viele, die sind uralt, wollen die Wohnung nicht verlassen und haben dann so eine Art 24-Stunden-Betreuung. So hat sie sich dann immer Pflegestellen gesucht, Nachtwache, private Nachtwache, weil sie da nachts schlafen konnte. Da gab es dann Abendbrot, die Medikamente, eine gewisse Betreuung, aber halt Notfallbetreuung. Ne? Normalerweise hat der Patient durchgeschlafen. Aber man weiß es nicht. Wenn er dement war, vielleicht ist er auch aufgestanden und wollte im Nachthemd spazieren gehen. Und dafür war sie dann halt da. Normalerweise konnte sie aber schlafen. Und dann kam um 6 die Ablösung. Und dann ist sie um 7 ins Krankenhaus gefahren.
Fleißig, aber auch wieder unbeschreiblich fleißig.
Ja.
Muss man
das
sagen.
Das muss man sagen.
Dein Großvater war, also die ganzen Männer waren futsch.
Ja, alle? Aber nicht aus freier Entscheidung, denkt man auch immer. Emanzen. Man versteht mich auch gerne Mist. Oder ja, aber so, dass man, ja, das waren ja schon immer so. Also, es war Weltkrieg I, Weltkrieg II. Das ist die Zeit, wo man gesagt hat, es gibt ja keine Männer mehr. Die Uroma den Mann verloren, die Oma den Mann verloren. Ja, und dann diese Generation, ich erinnere mich ja auch noch als Kind, kennt man heute gar nicht mehr. Da hat man ja wirklich im Stadtbild, gerade in Berlin, so Kriegsinvaliden gesehen. Die hatten entweder so eine ausgestopfte Lederhand, da war die Hand ab. Manche hatten auch eine Art Haken, bitteschön. Holzbeine, habe ich als Kind noch alles gesehen. Ne? Kriegsinvaliden oder eine Klappe auf dem Auge oder Anzüge, wo dann der Mantel hochgeklappt war. Das war vor diesem wunderbaren Technologiekonzern Otto Bock, der ja hochanspruchsvolle Prothesen entwickelt hat für die ganze Welt und wo man das heute auch so nicht mehr sieht. Ne? Und ich habe das noch gesehen. Also mal, es waren diese frühen 60er Jahre noch gezeichnet von den Nachwirkungen von Weltkrieg II.
Absolut.
Und dazu gehörte, dass es keine Männer gab.
Lebt deine Mutter noch?
Ja, ja.
Die ist ja 89 jetzt, ne?
Ja, ja, 88 ja. Ist die. Und die wohnt im Ruhesitz am Zoo. Und ich wollte nur da noch abschließend sagen, dass das nicht frei gewählt war, sondern das war eine gesamtdeutsche gesellschaftliche Situation. Dass es keine Männer gibt. Und dann im eingeschlossenen Westen hatten sie nicht viel Geld, konnten sie auch nicht reisen.
Nee, und das zeigt aber, finde ich, immer wieder, wie stark Frauen sind und waren.
Ja. Ich lache heute darüber, wenn ich in diesen einschlägigen Medien starke Frau lese. Ich kann nicht nur sagen, dass ich lache, ich möchte sogar sagen, ich spotte. Weil meine Großmutter hat Berlin als Trümmerfrau aufgeräumt. Und zwar in einer Kittelschürze und hat sich immer aus Lumpen einen totschicken Turban gemacht. Totschicken Turban. Dann hatten sie irgendwie sich Pelzmäntel ergattert, wo sie Schulterpolster reingemacht haben. Und diese wenigen Fotos, die ich habe mit meiner Mutter und Großmutter und Tante, man glaubt es kaum, in den Nachkriegswirren in Berlin, die waren schicker als heute Weiber im Anorak, die U-Bahn fahren, in der U2. Und ich habe mit meiner Mutter auch drüber gesprochen. Ich habe gefragt, wie kann das sein, dass ihr schick wart? Sie hatte einen ganz guten Grund. Sie hat gesagt, da wurden wir besser behandelt. Die wurden besser behandelt. Wenn da, dann waren sie schick. Die Damen da hinten mal bitte nach vorne treten. Die haben sich davon Vorteile auf.
Ja, aber super. Aber ist doch gut, wenn man das erkannt hat und nutzen konnte.
Ja, und sie haben das eigentlich aus Überlebensmechanismus gemacht. Denn sie wurden netter behandelt, höflicher, aber Wohnungsvermietung ist ja auch so herrlich. Dieses Musical, auch Kudamm 56, die haben nämlich so gewohnt, dass die in so einer 5-Zimmer-Wohnung am Theodor-Heuss-Platz, die Riesenwohnung in Berlin, ne? 7-8 Zimmer mit so Untermietung. Bad musste geteilt werden, hatte man einen Kulturbeutel, musste man morgens, gab auch Tage, Zuteilung, wann durfte man baden, duschen und mit dem Kulturbeutel durftest du dann eine halbe Stunde ins Bad. Und da haben die in einem Zimmer gewohnt, erstmal. Dann hatten sie 2 Zimmer, Gemeinschaftsküche, ja, also. Und ja, wir waren froh, dass sie überhaupt diese 2 Zimmer in einer Altbauwohnung mit Berliner Zimmer haben konnten. Und die haben sie wahrscheinlich gekriegt, weil keine Schlampen kamen, sondern weil die Vermieterin, die ja letztlich auch eine arme Frau war oder was auch immer, dachte, ach, das sind anständige Weiber, die sind anständig, die kannst du nehmen, die sind sauber, die haben keine Läuse, die waschen sich, die bringen mir hier nicht die Pest rein oder die Krätze. Menschen hatten damals Krätze, die sahen sauber aus, ordentlich, die haben die Wohnung bekommen. Ist interessant. Und ich finde es schade, es ist ja nicht lange her, ne, gesellschaftlich gesehen, dass es viele gar nicht mehr wissen und viele auch nicht interessiert.
Und der Standard ist auch ein anderer geworden. Also in den 70er Jahren war es ja auch sogar noch normal, dass Wohnungen, verschiedene, sich ein Bad geteilt haben. Also das war ja noch normal, oder dass es Kohleöfen gab in Wohnungen.
Ja.
Und weiß Gott irgendwas, also die Anspruchshaltung ist natürlich extrem hoch geworden.
Und nach der Wende kenne ich auch noch Freunde aus der kreativen Szene, deren Toilette ist eine halbe Treppe tiefer. Unlängst noch. In Prenzlberg, Friedrichshain, ist zwar keine geteilte, aber du musst diese 7-8 Stufen runtergehen. Und da ist da so eine kleine Tür und da ist deren Klo.
Ja. Ja, es hat sich doch schon sehr gewandelt, die Anspruchshaltung auch so. Du hast mit Mitte 50 deine Halbschwester kennengelernt.
Ja, es hat aber überhaupt keine Bedeutung, weil es nichts gebracht hat. Die Geschichte ist sehr kurz. Fazit ist, man kann nicht 50 versäumte Jahre oder 45 Jahre einfach behaupten.
Ja.
Und die soll ich jetzt lieb haben.
Nee.
Also wenn man mir jetzt hier in das, was dein Vater oder so, da habe ich ja zu Hubertus Brandt mehr Beziehung, weil den kenne ich beim Lernen.
Über Wochen
aufgeregt,
intensiv.
Wenn er es nicht kann, wenn er sich freut. Also meine Spielpartner kenne ich ja besser als jemand, den man mir zeigt.
Und wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch ja erst durch die Testamentseröffnung deines Vaters, oder?
Das kam vor dem Amt.
Ja, und das finde ich ja, also zu deinem Vater hattest du sicherlich keinen Kontakt?
Nein, den habe ich das letzte Mal gesehen mit 3.
Genau. So, und dann,
und um es noch schlimmer zu machen, als es eh schon ist, da war ja Scheidung ein Skandal. Ne? Nicht so wie heute. Die lässt sich scheiden. Du warst ja abgestempelt. Eine alleinerziehende Schauspielerin mit einem 3-jährigen Kind, das war ja sowas wie eine Hure. Muss man wirklich sagen, Anfang der 60er Jahre, wo ja auch, wie man ja an der Moral der alten Filme auch sieht, auch Theaterstücke, Heinz Erhardt, es wurde ja sehr, diese bürgerliche Moral wurde ja hochgehalten. Ne? Auch zum Beispiel in der Kaktusblüte, man sieht es auch schön in alten Filmen, großartige Schauspieler, auch aus eurem Pool, konnten das hervorragend darstellen, dass dann, wenn eine Sekretärin mit einem kurzen Rock und einem Schlitz durchs Büro gelaufen ist, war schon verdächtig. Schon verdächtig. Also all sowas auch, oder ein Knopf zu weit auf, war ja schon moralisch fragwürdig. Und in dieser Zeit, wie eine Hure eigentlich, aber starke Frau, ne? Aber man musste mit dem Spott leben und auch in der Schule. Was macht denn dein Vater? Ey, die hat ja gar keinen Vater. Deine Mutter ist doch Schauspielerin. Also fahrendes Volk. Deine Oma arbeitet nachts, ja wo denn? Deshalb ist mir das sowas von wurscht. Es war mir auch im Fernsehen, in Reality, was die Leute über mich reden, erzählen, Gerüchte sagen. Ich kann da nur sagen, also toll, dass die für mich als fremde Menschen so viel Energie aufbringen. Die müssen ja, ich muss ja Tote zum Leben erwecken können, wenn die ihre geistige Energie verschwenden auf so viele Märchen. Toll, dass ich sie stimulieren kann. Deshalb machen mir auch Shitstorms nichts aus. Weil da ist es natürlich in geballter Ladung, wobei ich gar nicht mal viele kriege.
Ich wollte gerade sagen, hattest du überhaupt schon mal?
Ja. Nach Promis unter Palmen schon. Mhm. Du kriegst die eigentlich nur bei Reality-TV. Da kriegt man die, weil da gibt's viele Meinungen. Es gibt auch kein richtig, es gibt kein falsch. Traffic ist auch erwünscht, pro und contra. Jeder hat seine Communities, seine Fans. Es ist alles erlaubt. Das Publikum, die Zielgruppe, die das konsumiert, ist vielleicht auch eine andere Zielgruppe,
als Theater,
die halt nun ins Staatstheater gehen oder die Gelegenheit dazu haben, muss man fairerweise sagen. Es hat ja gar nicht jeder die Gelegenheit, ins Staatstheater zu gehen. Und auch da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das muss man locker sehen. Ne? Wie wenn du Country-Reiten machst, da wirst du wissen, du wirst auch meinen Matsch fallen. Du kommst dreckig nach Hause. Weiß man bei gewissen Sportarten. Und wer nicht mit dreckigen Stiefeln von Cross-Country-Riding nach Hause kommt, der ist auch kein Reiter. Von daher, fuck you. Fuck you. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Weil das machen nur Leute, die gar nichts wissen. Denn jemand, der was weiß, respektiert das auch. Ne? Der kann das einordnen. Und diese Meldungen, betrifft natürlich auch die Presse, sind ja immer ohne Kontext. Ne? Du siehst ja den Zusammenhang nicht. Es ist vielleicht gesagt worden, ja, aber in welchem Zusammenhang? Weil man kann auch Arschloch auf einer Bühne in Anführungszeichen gesetzt, kann man sehr charmant meinen. Was bist du wieder für ein Arschloch? Ne? Und auch da, selbst das muss man im Kontext betrachten. Und es ist eine Frage des Dialektes auch. Selbst Arschloch kann ein Kosewort sein.
Was auf
bist
jeden
du wieder
Fall.
Für ein Arschloch gewesen? Oder Arschloch, hast deinen Lottogewinn nicht abgeholt? Das ist ein Arschloch, na war er immer. Was bist du für ein Arschloch gewesen? Nicht mal deinen Schein geprüft, ne, Loser. Man muss immer den Kontext ins Visier nehmen. Und das fällt natürlich bei Schlagzeilen weg. Oder bei Kurzmeldungen.
Ja, bei den, die auf Klicks aus sind vor allem auch. Ne?
So.
Das ist ja, und die Leute fragen aber auch nicht nach.
Nö.
Es interessiert sie ja auch eigentlich gar nicht wirklich. Mhm. Ne? So, und sie, ich finde es immer schwierig, wenn Leute ihre Meinung mit kundtun, die nicht gefragt wurden. Es gibt ja Menschen, die werden gefragt und dann kann man ja auch überspitzt seine Meinung mal sagen oder entertainmentfähig seine Meinung sagen. Aber es gibt ja da draußen durch das Internet so viele Möglichkeiten, dass Leute ungefragt ihre Meinung kundtun.
Aber das Internet lädt die Leute ja dazu
natürlich,
ein.
Natürlich.
Und selbst verschlossene Gemüter fühlen sich ja dadurch animiert. Vielleicht würden die es gar nicht machen auf einer Party und in einer Debatte. Aber wenn sie dann merken, ach guck mal, ich hasse die und 10.000 hassen die ja auch, da kann ich es ja jetzt mal sagen. Aber was sind 10.000 Leute, wenn 20 Millionen für dich einschalten?
Und nicht nur das, sondern das hast du auch schon mal in einem Interview gesagt. Es ist ja nicht so, dass auch nur ein einziger Mensch sich traut, dir das ins Gesicht wirklich zu sagen.
Da käme es wahrscheinlich gar nicht dazu.
Nee, natürlich
weil
nicht.
Da sieht man auch den Gestus, ist auch so eine Sache, dass ja auch die Tonlage, der Gestus, wie es gemeint ist, die Stimmlage, es ist ja alles, der Hintergrund spielt doch eine Rolle. Wie beleidigt, sich beleidigt zu fühlen, ist ja auch immer eine Sache der Stimmung. Wenn dasselbe passieren würde in irgendeinem Club oder in einer Silvesternacht oder in einem anderen Kontext oder auf dem Oktoberfest oder auf einer Party oder auf einer Hochzeit oder Familienfeier, wäre es vielleicht gar keine Beleidigung. Aber wenn verstummte Menschen sich anöden bei Big Brother und der eine guckt den an und sagt, weißt du, ich finde, du bist ein ziemliches Arschloch. Da ist das natürlich eine Beleidigung. Und auf dem Oktoberfest, wenn da einer eher sein Bier oder forsch ist und man gibt die Bierbestellung auf, obwohl der andere länger auf die Kellnerin gewartet hat, und sagt, ihr hätt gern zwei Mots, da sagt der andere Arschloch. Und keine Sau interessiert's. Ist ein krasses Beispiel, aber es zeigt, wie das alles über den Kontext überhaupt erstmal betrachtet werden muss. Und der interessiert ja keinen im Druck. Deshalb sag ich immer auch zu Journalisten, das gesprochene Wort ist nicht das geschriebene Wort und das geschriebene nicht das gesprochene. Weil wenn sie mir da ein Interview schicken, du hörst ja gar nicht meine Stimmlage. Vielleicht habe ich als Witz gemeint, vielleicht war es ironisch gemeint, vielleicht habe ich es krass ausgedrückt, weil es dreimal vorher nicht verstanden wurde. Das merke ich ja durch eine dumme Rückfrage. Ja, aber Sie haben doch gesagt, ja, aber wieso haben Sie denn dann? Na, vorher haben Sie mir aber erzählt sowas. So, nun sage ich es vielleicht eindeutig krass, aber doch nur, weil ich es erklären musste, nachdem es dreimal missverstanden worden ist. Und dann wird der Satz rausgegriffen. Und da gibt's ja jetzt wohl auch ein Gesetz, gab's ja früher gar nicht, mit dem Redigieren. Das scheint ja auch was Neues zu sein. Doch, na, wenn du ein Interview gibst, du hast immer das Recht zu sagen, ich möchte das Interview redigieren. Mach ich natürlich immer.
Ja, Zitate prüfen auf jeden
Fall. Und früher war das noch nicht so. Man hat irgendwas dahergeredet und dann stand's à la Harald Junke in der Zeitung. Die hat aber geile Titten. Und ich kann heute Abend nicht spielen, ich bin blau. Stand dann in der Zeitung, er ist wieder blau. Und er hat gesagt, die Möpse waren geil. Und heute käme es ja gar nicht mehr dazu. Dann haben die PA-Manager, ne? Dann werden die Interviews redigiert. Dann haben sie oftmals ja heutzutage auch sogar einen Agenten, es gibt ja nicht nur einen Manager, gibt ja eine PA-Agentur. Dann geht's über mehrere Tische. Ich glaube, es kommt dazu gar nicht mehr. Und deshalb toben die sich aus auf Social Media. Und wenn am Ende Klicks übrig bleiben, sagen sich die Mädels dann, ist mir doch scheißegal, ich habe doch Follower redigiert.
Was würdest du eigentlich deinem 28-jährigen Ich jetzt sagen, wenn du es treffen würdest? Gäbe es irgendwas, was du ihr mitteilen wollen würdest?
Es wird kein Zucker schlecken. Und Gemütlichkeit kannst du vergessen. Und als Tipp würde ich sagen, bemühe dich doch mal, dich in der Ungemütlichkeit wohlzufühlen. Also, to make the uncomfortable comfortable. Richte dich im Unkomfortablen komfortabel ein. Das ist ein guter Tipp, der auch auf viele andere Berufe zutrifft. Mein Sohn ist ja beim Militär und hätte ich ihm das nicht mit der Muttermilch mitgegeben, sich im Unkomfortablen es komfortabel einzurichten, wäre er dazu gar nicht in der Lage. Ich glaube, vielleicht fällt es mir jetzt auch hier ein in Hamburg. Ich glaube, das muss man auch Leuten vermittelt haben, die zur See gehen. Denn du wirst ja wohl auch kaum sagen, ich will zur See, wo ist mein Doppelbett? Also, oder mir tut der Rücken weh oder so ein Scheiß oder ist kalt. Und gut, jetzt habe ich es auf die See gemünzt. Stell dir vor, du bist Bergsteiger, Sommertouren, du bist unterwegs, ach, ist aber dann doch kalt. Wir wollten ja zum Matterhorn, aber nein, ist mir zu kalt. Also was willst du denn, wenn du irgendwas willst oder langweilig? Ich meine, wenn du was suchst, wenn du was willst von der Welt, ich sage mal so, du willst was von der Welt, musst du dich damit einrichten können, dass Bequemlichkeit ein Faktor ist, den kannst du dir für andere Zeiten aufheben. Das muss man planen, das muss man sich einrichten im Vorfeld und organisieren. Es trifft ja auf jedes Stewardess zu, auf jeden Flugbegleiter, auf jeden Piloten. Es trifft ja auf zahllose Menschen zu. Und man kann daran sogar man kann sich einrichten mit einer komfortablen Attitude. Und ich möchte sagen, die Haltung ist das Entscheidende. Die Haltung ist das Entscheidende, weil es beginnt erstmal im Kopf.
Ich würde ganz gerne das Gespräch mit einem Satz beenden, den du...
Ach, sind wir schon durch?
Wir sind schon so gut wie durch, ja. Ah. Und zwar würde ich das nämlich ganz gerne mit einem Satz beenden von dir, den du mal gesagt hast, der da heißt, Wenn du andere nicht brauchst, lernst du fliegen.
Ach, das habe ich aber schön gesagt und mir nicht mal gemerkt. Auch so ein Satz, den man mir klauen könnte. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist auch etwas, die Leute machen mich ja so unglaublich nach. Es gibt ja eine ganze Branche. Matthias Mangiapane, Julian F.S. Stöckel, Sam Dillon. Dann gibt es noch einen Kevin. Also ich werde ja so nachgemacht und kopiert. Und es laufen ja auch Impersonator über ein CSD als Desiree Nick und auch mit meinen Sprüchen und was ich alles schon gesagt habe und geschrieben habe, daher kann man das sehr gut auch nachlesen und reaktivieren. Und ich selber vergesse sie, weil ich kein Limited Supply habe. Also ich bin da wie so eine Champagnerfirma, die kann auch mal eine Kiste raushauen für andere, ne? Wo man dann sagt, hier, holt euch ab, nehmt. Und ich gehe damit so um, dass ich mir sage, umso mehr ich kopiert werde, desto deutlicher wird der Unterschied zum Original.
Ich danke.
Das sind natürlich alles ärmliche Kopien, verzweifelte Bemühungen. Aber was mir daran nicht gefällt, wenn ich jetzt die andere Seite der Medaille sehe, ist es, das sind ja alle die, die früher über mich gelästert haben. Und das ist nämlich auch eine Sache im Business, die ich beobachtet habe. Erst ablästern, erst drüber herziehen und dann nachäffen. Dann kopieren. Erst schlecht und wenn eine überlebt hat, nachdem gelästert wurde oder was auch immer, gehänselt wurde oder gemobbt wurde, dann aber nachäffen. Ja, Leute, ich bin jetzt beim Nachäffen angelangt. Ist mir wieder ein Lispler rausgerutscht. Ich bin jetzt beim Nachäffen angelangt und sage mir, dagegen bist du eben nicht gefeit, wenn du was erreichen willst.
Aber das ist ja fast eine Ehre.
Es ist fast eine Ehre. Coco Chanel wurde auch kopiert bis heute, hängt sogar bei Temu und Kick. Aber du siehst eben den Unterschied. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, wenn man sich damit aber ernsthaft befasst, dann doch. Ich würde nur sehr nett finden, wenn die Leute, die mich nachäffen, mich dann auch grüßen würden und nicht vor mir weglaufen würden auf dem CSD. Ich glaube, es war ein schönes Schlusswort.
Herzlichen Dank fürs Gespräch. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.